Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, wer hier wohl sitzt und mit was für Gedanken hier sitzt. Manche von euch sind richtig gut drauf, nehme ich an, einfach weil das statistisch wahrscheinlich so sein wird, dass ihr irgendwie ein gutes Wochenende hattet bisher. Manche von euch hätten auch verzichten können auf die letzten Tage. Manche von euch haben sich gerade in den Liedern wiedergefunden, manche von euch gar nicht. Mancher ist vielleicht zum ersten Mal hier und ist total gespannt oder denkt sich, oh wei, wo bin ich hier? Er wird gleich was über Tiernamen sagen. Was kann? Ja, weil, ja, ist wirklich das seltsamste Thema in dieser Reihe übrigens. Manche von euch fühlen sich sehr vertraut mit Gott und andere von euch gar nicht. Ihr habt Erwartungen oder nicht. Also was ich sagen will, wir sind sehr, sehr unterschiedlich und ich habe gedacht, was wir jetzt brauchen, ist mal 30 Sekunden Stille. Egal, wie du drauf bist, glaube ich, könnte dir das gut tun. Und du hörst mal in dich rein, wie geht's dir eigentlich gerade? Und versuchst mal, wenn dir das gelingt, dich innerlich ein bisschen zu öffnen, wenn da in den nächsten 30 Minuten irgendwas Hilfreiches hier rüberkommen kann für dich, dass es dich dann auch erreicht. So, 30 Sekunden Stille und ich schließe das mit einem Gebet ab. Vater im Himmel, wenn du uns etwas zu sagen hast, was in unsere individuelle Situation reinspricht, dann bitten wir, dass du es sagst. Und wenn es da für uns was zu hören gibt, dann bitten wir, dass du hilfst, dass wir es hören können und dass es uns hilft für unser Leben. Amen. So, vorletzte Predigt in dieser Predigtreihe Eden. Wir nähern uns dem Höhepunkt der Geschichte, erreichen ihn aber heute leider, soll gleich sagen, noch nicht. Der Höhepunkt der Geschichte ist nämlich die Erschaffung der Frau. Halleluja, aber erst nächsten Sonntag. Aber ich darf drüber predigen, wunderbar. So, und dann verfolgen wir die Story, die geht ja dann noch weiter, aber wir verfolgen sie ja dann nicht weiter. Die meisten kennen sie, ne? Die ganze Sache nimmt ja dann eine unerfreuliche Wendung mit dem Baum und der Schlange und der ganzen Geschichte. Wir verlassen aber vorher sozusagen diesen Zug, und fahren da nicht mehr weiter mit, weil wir uns bewusst auf den Teil der Story konzentrieren wollten von Anfang an, wo die Welt noch in Ordnung ist. So, warum? Dieser Text Eden, ich mache jetzt wieder ein paar Worte für die, die entweder wenig oder noch gar nichts von der Reihe mitbekommen haben. Ja? Dieser Text Eden, oder dieser Text, den wir mit Eden überschrieben haben, Genesis 2, beschreibt bildhaft den Zustand, als Menschsein noch so ist, wie Menschsein sein soll. Ich betone bildhaft, ich verstehe diese Texte nicht als historischen Bericht, so ist das passiert, sondern als Bilder, die Menschen hier benutzen, um etwas Wichtiges, sehr Wichtiges über Gott und Menschen zu sagen. Also hier wird mit extrem wenigen Worten, eine ganz kurze Story ja nur, mit bewusst gewählten Worten, jedes Wort hat hier Gewicht, eine Welt beschrieben, die noch nicht zerrissen ist von Gut und Böse. So. Und darum lehren diese Texte uns, wie Gott eigentlich ist oder wie der Mensch eigentlich ist. So, unsere Welt ist ja jetzt nicht mehr so. Die ist zerrissen zwischen Gut und Böse. Wenn du in diese Welt schaust, kannst du eigentlich unmöglich sagen, wie der Mensch eigentlich ist. Du guckst in die Welt und siehst Großartiges am Menschsein und Furchtbares am Menschsein oder wie der Mensch ist. Oder eigentlich ist dasselbe, wenn du in diese Welt schaust, das machen Menschen schon, schon immer in die Welt schauen und sich fragen, wie ist Gott? Und sie kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. So. Also in diese zerrissene Welt schauen und gesicherte Erkenntnisse, wie ist der Mensch, wie ist Gott, machen, ist schwierig. Die Welt in dieser Story hier ist deshalb so besonders, weil sie noch nicht zerrissen ist. Deswegen steht sie auch ganz, 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 ganz am Anfang der Bibel. Ein Kapitel später ist sie dann zerrissen. Und erst im letzten Kapitel der Bibel haben wir die wiederhergestellte Welt vor Augen. So. Also, deswegen glauben wir, diese Texte können uns etwas darüber sagen, wie Gott eigentlich ist und wie der Mensch eigentlich ist. Wenn man ihnen denn zutraut, dass sie dazu was zu sagen haben. So, denn diese Texte sind natürlich verfasst von Menschen, die in unserer zerrissenen Welt leben. Ja, das ist ein paar tausend Jahre her, aber die Welt ist ungefähr dieselbe gewesen wie heute. Da kann man sich ja fragen, ja, mit welchem Anspruch erheben sie denn, oder mit welchem Recht erheben sie diesen Anspruch? Gesichertes, wichtiges, bedeutsames zu sagen über Gott und Mensch. Der Grund ist, sie haben Gott erlebt. Und sie nennen diesen Gott eigentlich gar nicht Gott, sondern Yahweh. Ein Gott, der einen Namen hat und der dieses Volk, zu dem sie gehören, aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Ein Gott, der Sklaven befreit. Und von diesem Yahweh her verstehen sie die ganze Welt und auch die Entstehung der Welt und auch den Menschen. Und das Wichtigste, was sie deshalb von diesem Gott her über Gott und Mensch zu sagen haben, erzählen sie in diesen Texten. Wie gesagt, sehr dichter Text, deswegen ackern wir uns so Schritt für Schrittchen da durch. So, und ich hoffe, ihr lernt dabei was über euer Leben. Was habt ihr bisher gelernt, wenn ihr da wart? Also, ihr müsst jetzt den Text übrigens nicht schnell durchlesen, ja? Das ist nur Wiederholung. Aber vielleicht immer das hier drüben, dieses Thema. Also, ihr habt gelernt, der Mensch besteht aus Staub. Das bedeutet erstmal, du bist kein bisschen göttlich. Du bist kein bisschen göttlich. Aber du bist ein Kunstwerk. Mach mal was aus Staub. Ja? Du bist ein Kunstwerk, ein Wunder. Und in dir, oder du lebst wegen des Atems Gottes, Staub und Atem. Also Gott ist dir, obwohl du nicht göttlich bist, unheimlich nah. So, dann zweite Predigt. Gott ist einer, der es liebt, uns mit einem üppigen, sinnlichen, überfließenden Lebensraum zu umgeben. Ja, das Bild dafür ist der Garten. Ja, und all das, was du in diesem Garten, das dir in diesem Garten begegnet, das gönnt Gott dir viel, viel Gutes. Wenn du also, hast du vielleicht in dieser Predigt gelernt, wenn du unter Gott dir so einen spaßbremsenden Wachtmeister vorstellst, der vor allem gerne seine Zeit verbringt, damit Gesetze sich auszudenken und durchzusetzen, dann liegst du aufgrund dieses Textes gründlich daneben. Gott liebt das Leben und er liebt, wenn du es liebst. So, dann haben wir gelernt. Der Mensch hat eine Aufgabe. Es gibt Sinn. Kann man sich ja drüber streiten. Dieser Text doch. Es gibt Sinn. Ich habe was zu tun. Das war das Stichwort bebauen und bewahren. Und dieser Gott, heißt das, vertraut uns unheimlich viel an. Vertraut uns unheimlich viel. Alles im Prinzip vertraut er uns an. Also was für ein Vertrauen Gottes in dich. Und dann letzten Sonntag das Thema Bäume, Baum. Jetzt war ich nicht da. Ich weiß gar nicht, was ihr gelernt habt. Ich habe auch nicht mir die Predigt angehört, ehrlich gesagt, keine Zeit. Ich habe gedacht, ich rate einfach mal, was ihr vielleicht gelernt habt. Ich habe gedacht, wahrscheinlich wird es darum gegangen sein, dass es in diesem Leben Dinge gibt, die gut für dich sind und Dinge, die nicht so gut für dich sind, die schlecht für dich sind. Der Baum des Guten und Bösen. Ne? Und dass es offensichtlich nicht zum Wesen des Menschseins gehört, dass er zwischen diesen Dingen unterscheiden kann. Also wenn du denkst, was gut für mich ist, das weiß ich immer noch am besten, dann sagt diese Story, nö, weißt du nicht. Und es gibt da sogar einen Abgrund, dem der Mensch sich nähert, wenn er nur seinem eigenen Instinkt folgt, wenn du dir selbst mehr vertraust als Gott. So, das ist schon eine krasse Aussage. Und es stellt dir praktisch die Frage, vertraust du mehr auf dich oder vertraust du mehr dem, der dich geschaffen hat und dich in diesen Garten setzte und so. So, der Fortgang der Story sagt dann, ne, aber da kommen wir nicht mehr zu, der Mensch vertraut mehr auf sich, nicht auf Gott, und deswegen geht das dann in der Richtung Abgrund. Er will lieber selber Gott sein. So, okay. Das Schnelldurchgang, jetzt heute Tiernamen. Wie gesagt, ein bisschen speziell. Ich habe da drunter geschrieben, vor ein paar Wochen, von Gott und Verstand. Ich habe mir gedacht, es wird wahrscheinlich heute in der Predigt über Gott und Verstand gehen. ist ein Fail. Ich habe den Text gelesen und dachte, um Verstand geht es wirklich nur am Rande. Und jetzt nur, weil ich das mal drunter geschrieben habe, muss ich schon über das reden, was der Text auch sagt. Also es geht ein bisschen um was anderes heute. Aber wieder um die Frage, was lernen wir heute über Gott und den Menschen? Worum geht's? Leider noch nicht um Beziehung Mann-Frau. Könnte man ja denken hier, ne? Tiernamen. So Mäuschen, Bärchen und diese Dinge. So, ist aber nicht so. Es geht wirklich um Tiere. Ist auch ein bisschen komisch, es geht heute um Tiere. Ich habe, glaube ich, noch nie über Tiere gepredigt. Und es ist auch ein bisschen komisch, dass ich habe eben gesagt, da dampfen Leute das Wichtigste, was man über Gott und Mensch sagen kann, in eine kurze Geschichte rein. Ja? Und die Tiere tauchen drin auf. Speziell, wenn man nur die wichtigsten Dinge sagen will, sagt man etwas über die Tiere. Okay. Also heute über Tiere. Vor ein paar Wochen habe ich gesagt, ich bin kein Gartenfreund, musste dann über den Garten reden. Ne? Ich bin auch kein Tierfreund. Also, ist so. Ich hasse jetzt Tiere nicht, aber ich... ich als Kind im Streichelzoo. Das kam der Hölle recht nah. Diese Zoo, wo man in dieses Ziegengehege, ja? Die stinken wie Sau. Und sie haben diese Hörner. Ich habe mich damals manchmal gefragt, warum schleppt ihr mich hierhin? Tödliche, stinkende Tiere. Liebt ihr mich nicht mehr? Also ich bin echt nicht gern da rein. Meine Brüder schon, immer da. So, heute, erwachsen, bin ich Mitbesitzer eines Pferdes und eines Katers und Guppies. 5 Millionen Guppies. Und ich schätze, ihr habt mich noch nie so richtig was Nettes über unsere Tiere sagen hören hier. So, also die Guppies sind schon okay, die machen nichts. Der Kater, der hat ja, das ist schon fast Verleumdung, was ich manchmal über ihn hier so, ne? Also, ich bin kein ausgemachter Tierfreund. Meine Familie ist schon gespannt, was ich wohl heute hier sagen werde. So viel vorneweg. Dieser Text lässt einem eigentlich fast keine Wahl, daran was zu ändern, wenn man kein Tierfreund ist. Also ich meine jetzt nicht, man muss sich danach ein Meerschweinchen zulegen, aber wenn ihr so denkt über Tiere wie ich, dann werdet ihr, glaube ich, euer Denken ändern müssen. So, jetzt kommen wir zu diesem Text und ich lese ihn einfach wieder vor. Und Jahwe Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber. Da formte Jahwe Gott aus der Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er führte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und so, wie der Mensch die lebenden Wesen nennen würde, sollte ihr Name sein. Da gab der Mensch allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand er keine Hilfe als Gegenüber. So, jetzt kann man sich ja fragen, was steckt jetzt da so wahnsinnig viel für meinen Alltag drin, ne? Oder nur Lehrreiches über Gott und Mensch, so. Naja, also ein paar Sachen stecken schon drin. Ich finde, das eine oder andere kann man sogar einen Hammer nennen. Also, dieser erste Satz da oben ist eigentlich ein Hammer, wenn man sich den mal auf der Zunge zergehen lässt. Da steht, es ist nicht gut. Was bedeutet, in einer Welt, die Gott erschaffen hat und die noch unberührt ist, noch nicht zerrissen von Gut und Böse, findet Gott etwas nicht gut. Das ist ja schon mal ziemlich speziell. Und er findet nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das heißt, in einer Welt, in der Gott und Mensch die einzigen sind, ist der Mensch allein, findet Gott. Du und Gott, ihr zwei, alleine, da bist du allein. Das ist ja schon irgendwie erstmal, ich habe das so gedacht, ja. Allein mit Gott ist der Mensch offensichtlich allein. Liegt ja ein bisschen quer. Gott in dieser Geschichte ist der absolut Wichtigste in der ganzen. Ja? Gott ist hier in dieser Story der absolut Wichtigste, der Handelnde, der Schöpfer, die Lebensquelle, der Versorger, der Sinngeber. Und trotzdem findet Gott, das reicht allein für den Menschen so noch nicht. Das ist so noch nicht gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen ganzen Tag allein warst. Also ich meine jetzt mal so richtig allein. Also dass du auch nicht niemandem begegnet bist. Also jetzt nicht im Kloster allein und da lief da draußen der Mönch vorbei, sondern mal wirklich eine lange Zeit einsam, völlig allein, ohne Kontakt zu jemandem, ohne jemanden zu sehen. Ich habe gedacht, ich glaube, ich war noch nie länger als einen Tag mal so ganz total völlig allein. Ich erinnere mich eigentlich nur an einmal, und das war auch noch nicht mal ein ganzer Tag, da war ich unterwegs zu einer Berghütte und ich bin allein gelaufen, es war sehr einsam dort, da habe ich wirklich niemanden getroffen Und ich wusste, auf der Berghütte, da treffe ich gleich Leute, aber es war irgendwie viel, viel weiter, als ich dachte, und es war viel, viel steiler, als ich dachte. Und es war traumhaft schön dort, aber ich weiß noch, dass ich plötzlich das Bedürfnis hatte, das dringende Bedürfnis, mein Handy zu benutzen. Kein Netz, so. Und das war ein so super schöner Tag und so, aber ich konnte das irgendwie nicht richtig genießen, nur weil ich allein war. So, also habe ich mit Gott geredet, das war auch schön, aber wenn ich mir das vorstelle für ein paar Wochen, für ein paar Jahre, müsste ich sagen, Gott, ey, sorry, ich werde irre, nur mit dir allein. So, und Gott weiß das. Gott weiß, so ist der Mensch eigentlich. Mit mir allein ist er allein. Er soll sogar so sein. Also es gibt das Liedchen, Jesus, du allein bist genug. Dieses Lied hat nicht recht. Das ist manchmal so, man dichtet Lieder und sie sagen, aber sie haben nicht immer recht. Jesus, du allein bist genug, stimmt nach diesem Text nicht. Gott schaut den Menschen an und sagt, das ist nicht gut so. So. Und deshalb sollen da noch ein paar mehr Geschöpfe entstehen und auf der Bühne erscheinen. Und wir erfahren hier von Gottes Idee, ich will ihm eine Hilfe machen. So, wir wissen schon, im Endeffekt wird das dann die Frau sein, leider erst nächsten Sonntag. Aber hier steckt schon wieder ein Hammer in diesem Wort. Hilfe. Vielleicht hast du als Frau jetzt schon zweimal gezuckt, als ich das vorgelesen habe. Ja? Als ich hier gesagt habe, ich will ihm eine Hilfe machen. Luther übersetzt hier, Gehilfin, und manche hören Haushaltshilfe. So, die gute Nachricht ist, also für euch Frauen, die gute Nachricht ist, hätte Luther richtig übersetzt, dann würden die Männer zusammenzucken. Denn das Wort, was hier steht, Hilfe, das wird sonst in der Bibel, und zwar gar nicht selten, für Gott benutzt. Für Gott benutzt. Wenn er hilft, dann wird er unsere Hilfe. Im Grunde müsste man hier besser übersetzen mit Rettung. Rettung. Also die Bibel ist voller Geschichten, wo Gott Menschen rettet, so in besonderen Situationen oder sogar die Menschheit als Ganze so. Niemand käme in diesen Stories auf die Idee zu sagen, naja, Gott rettet hier, ist halt so eine Art Gehilfe des Menschen. Ne? Also manchmal sage ich zu jemandem, ey, jetzt hast du mir wirklich den Arsch gerettet. Dann schaue ich zu ihm auf, während ich das sage, nicht zu ihm runter. Also ich will ihm eine Rettung schaffen. Dieser Mensch da, der da über die Erde krabbelt, der muss gerettet werden. Der Hammer ist, in einer Welt, in der alles in Ordnung ist eigentlich, muss trotzdem der Mensch gerettet werden. Und zwar vor dem Alleinsein. Manchmal höre ich Leute sagen, die sagen, ja, Gott und der Glaube an Gott, das ist was für Schwache. Ja, also für Leute, die in dieser Welt nicht klarkommen, die ist ja so böse und da brauche ich Gott, weil ich bin so schwach und der hilft mir jetzt. Und da muss ich sagen, stimmt. Ja, genau. So. Nur, dass das nicht nur für schwache Leute zutrifft oder so, sondern dass das zur Grundexistenz des Menschen gehört. Schon als es noch gut war, er braucht Rettung, Hilfe. So. Das gehört zum Wesen des Menschen, auch in einer völlig guten Welt, gehört zum Wesen des Menschen, dass er abhängig ist davon, von anderen oder indirekt vor allem von Gott. Aber das ist was Gutes, von Gott abhängig zu sein. So, also Gott rettet jetzt hier den Menschen, oder wenn du es auf dich beziehen willst, Gott rettet mich, aber, und das ist jetzt wieder ein Gedanke, den ich gut finde, der vielleicht hilfreich ist für deinen Alltag, oftmals indirekt. Indirekt. Also hier steht ja nicht, es ist gut, nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihn öfter zum Kaffee trinken einladen oder so. So, Gott rettet ihn nicht direkt, sondern er schafft ihm eine Rettung. Gott hat dich schon oft gerettet. Ich meine jetzt Rettung nicht unbedingt im Sinne von, ja, ich meine jetzt auch durch Freunde, durch deinen Arbeitsplatz, durch Kinder oder durch Sport oder ja, Ding. Gott hat dich indirekt schon oft gerettet, ohne dass du das wusstest oder weißt. Okay, gut, also so viel, vielleicht noch ein Satz zu dieser Hilfesache, damit ihr nächsten Sonntag schon ein bisschen beruhigt hierher kommt. Naja, manche, vielleicht beruhigt es auch nicht, aber was man über die Beziehung von Mann und Frau sagen kann, anhand dieses Wortes da, Hilfe, eine wie immer geartete Unterordnung oder Niedrigbewertung oder irgendetwas der Frau unter den Mann ist aufgrund dieses Textes absolut unmöglich. Es gibt Texte, die sind schwieriger, aber auf dieses Textes absolut unmöglich. Sie ist nicht seine Hilfe, sie ist seine Rettung. Also wenn, dann ist das Gefälle noch andersrum. So, und manchmal Männer ist das ja auch buchstäblich ein bisschen so bei uns, dass wir gerettet werden. So, jetzt aber weiter. Der Mensch ist also allein, nur er und Gott, und das ist nicht gut. So, ich hoffe, ihr versteht, wenn ich sowas sage, ja. Ich weiß auch, was es bedeutet, wenn man sagt, Jesus allein ist genug. Da ist schon auch Wahrheit drin. Aber ich betone das jetzt mal hier so, dass Gott sagt, es ist aber nicht genug. Der ist noch allein. Der braucht einen Partner gegenüber. So, jetzt formt Gott die Tiere, führt sie den Menschen zu. Ich denke natürlich so, was für eine Kackidee, das kann doch nicht klappen. Tiere, ja, so am Ende eine Ziege oder was, das klappt nie und nimmer. Ich werde natürlich Recht behalten, aber nur, weil ich auch nicht richtig verstanden habe, wenn ich so argumentiere, was der Text eigentlich sagen will. Ja. Gott formt also die Tiere, lässt sie Adam über den Weg laufen und der soll ihm jetzt Namen geben. Becky, Bello, ja, Black Beauty. Okay, wie stellen wir uns das jetzt eigentlich vor? Ja, der Mensch und Gott, da kommen die Tiere vorbei und er gibt ihnen Namen. Was soll das, diese merkwürdige Szene? Das ist ja nicht die tatsächliche Entstehung der lateinischen Bezeichnung für biologische Spezien oder so. Natürlich geht es um viel Bedeutenderes, als dass hier Tiere Namen kriegen. Die Szene ist die, der Mensch weiß nichts von Gottes Idee. Der weiß auch nicht, dass Gott findet, dass er ein Problem hat, dass er einsam ist oder so. Vielleicht spürt er es ein bisschen, ist egal. Das ist aber jetzt rein erzähltechnisch, wissen das nur wir. Wir Leser konnten in den Kopf Gottes gucken, der sich das ausmalt. Ja, ich muss ihm eine Hilfe schaffen. Adam weiß das nicht. Der ist auch nicht dabei, als Gott diese Tiere jetzt formt. So. Sondern die formt er und dann laufen sie ihm über den Weg quasi, werden sie ihm zugeführt. Und da liegt jetzt ein bisschen Spannung in der Luft. Jedenfalls, wenn man die Story zum ersten Mal gehört, ja. Also die Spannung ist, da wird jetzt ein Tier geformt, sagen wir eine Ziege, und der Mensch sieht sie, riecht sie, ja, die Hörner und so. Und jetzt, was wird er tun? Was wird er tun? Wie wird er dieses Tier nennen? Also die Szene ist natürlich irgendwie ein bisschen naiv, aber wie aus dem Kinderbuch, aber sie ist genial naiv. Die Frage ist doch, warum wird das jetzt genau so erzählt? Das machen Menschen bewusst. Was wollen sie eigentlich sagen? Was will uns die Bibel, von der ich glaube, dass Gott durch sie spricht, was will sie uns eigentlich sagen über den Menschen, über Gott und hier jetzt auch über Tiere? Warum wird das überhaupt erzählt? Also deswegen schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin. Was können wir da rausziehen an Essenz für uns? Das ist bestimmt nicht alles, was man da rausziehen kann, aber was mir jetzt das Wichtigste war. Also nochmal, da formte Jahwe Gott aus der Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. So, Fische werden übrigens ausgelassen, ne? Schlimm für meine Guppies, das sind nicht meine, das sind die meiner Tochter. Aber offensichtlich hat man hier den Eindruck, ja, also Fische taugen schon mal gleich von vornherein nicht als Gegenüber, brauchen wir mal weglassen. So, aber Tiere des Feldes, Vögel des Himmels. Das erste Bedeutsame ist das, was jetzt da steht, aus der Erde. Gott formt die Tiere aus der Erde. Das ist deshalb bedeutsam, weil es vorher, ganz am Anfang, erste Predigt, genauso vom Menschen gesagt wird. Also, gleicher Grundstoff. Es wird nicht betont, dass es der Staub von der Erde ist, weil Tiere braucht man nicht sagen, hey, sei mal nicht stolz, ne? Werd mal nicht überheblich, halt mal nicht, das brauchst du bei Tieren nicht. Aber gleicher Grundstoff bedeutet, zwischen Mensch und Tier gibt es Verwandtschaft. Beide geformt, beide Kunstwerke, beide aus Erde, gleiche Gruppensubstanz. Dieser Text lehrt nicht die Evolution, aber er lässt den Gedanken zu, dass Mensch und Tier verwandt sind. Also, wie viel Genmaterial du mit dem Hausschwein gemein hast, das willst du gar nicht wissen. Ich habe es nachgeschaut. So. Der Punkt ist aber nicht irgendwelche naturwissenschaftlichen Aussagen hier. Der Punkt ist, das Tier ist wie der Mensch geformtes Geschöpf Gottes, Kunstwerk. Das heißt, das Tier ist nicht derart anders als der Mensch, dass der Mensch mit dem Tier umgehen kann, wie er will. Gott schafft die Tiere ja hier immerhin auch als potenziellen Partner, selbst wenn wir wissen, dass sie es nachher nicht sind. So, als potenzielle Rettung. Also das Tier wird hier geehrt. Mensch, das Tier ist dein Mitgeschöpf. So, und genauso wie vom Menschen wird vom Tier gesagt, dass es ein lebendiges Wesen ist. Das gleiche Wort wie über Adam benutzt wird. Wieder diese Verwandtschaft. Auch das Tier ist auch ein lebendiges Wesen. Wenn ihr da wart, Kehle, Nefesh auf Hebräisch. Ja? Also, ich bin kein Tierfreund, habe ich gesagt. Dieser Text legt im Grunde nahe, ja, dann musst du einer werden. Jetzt schauen wir mal kurz einen Clip, der ist ein bisschen speziell. Ja, schaut ihn einfach mal an. Wie geht der Mensch des 21. Jahrhunderts mit lebendigen Wesen um? Sehr ambivalent, muss man ja leider sagen, ne? Also das ist die Anfrage, die dieser Text an uns stellt. Wie geht ihr mit den Mitgeschöpfen um? Vor einigen Wochen wieder dieser Aufschrei, ist einmal im Jahr ungefähr, wenn hunderte, tausende Delfine vor der japanischen Küste da in so eine Bucht getrieben da werden und abgeschlachtet, bis das Meerwasser rot, blutrot ist. Ne? Die Welt schreit auf. Millionen Hühner denken in der Zeit, ja, Delfin müsste man sein. Dann schreit wenigstens noch jemand auf. Also wir gehen sehr ambivalent damit um, was wir mit Tieren machen. Was bei einer Spezies okay ist, ist bei der anderen sehr schwierig. Zu Recht so. Oder ein Zoo in Kopenhagen schlachtet eine Giraffe, verfüttert sie an den Löwen. Habt ihr vielleicht letzte Woche mitgekriegt oder vorletzte? Die Leute sind entsetzt, da haben doch auch Kinder zugeschaut. So. Der Postillon, eine sehr ernstzunehmende Nachrichtenseite, aber ja, also man muss Ironie kennen. Veröffentlicht das Bild eines Bauern mit einer Kuh, die dieser Unmensch demnächst schlachten und an Menschen verfüttern will. Wie entsetzlich. So. Also wir gehen sehr ambivalent um. Giraffe, Kuh. Das Tier ist auf der einen Seite der beste Freund des Menschen, auf der anderen Seite ist es Ware. Wir produzieren Tiere, wir verarbeiten sie, wir transportieren sie. Und ich sage das, obwohl ich Steaks liebe. Ja, also nicht. Das ist so. Aber da ist wieder die Ambivalenz. Auf einem Schlachthof zuschauen möchte ich nicht. So, unser Verhältnis ist also irgendwie ambivalent zu Tieren. Und in der Tat steht die Menschheit, denke ich schon, vor einer riesigen Herausforderung. Wie wird sie diese Ambivalenz lösen? So aktuell ist dieser kleine Text, diese paar Worte da, lebendige Wesen, Mitgeschöpfe. Wie bekommt das Tier seine Menschenwürde zurück? Das ist vielleicht ungefähr die Frage. Wie bekommt das Tier seine Menschenwürde zurück? So, ich habe darauf keine Antwort, der Text gibt auch keine. Als Vegetarier leben ist eine Antwort, aber ich glaube nicht die einzige. Jesus aß, ich habe noch gedacht, gibt es irgendwo in der Bibel? Ja, Jesus isst auch mal Fleisch, wunderbar. So, am Ende, an seinem letzten Abend, ne, ein Lamm, okay, so. Aber ja, da ist ein Problem. Gut, wir gehen aber jetzt noch einen Schritt weiter. Diese Frage bleibt an uns. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Die Sache nämlich mit den Namen, die jetzt der Mensch diesen Tieren da gibt. Und da steht, wie er sie nennt, so sollen sie dann auch heißen. Ja, also man kann jetzt auch wieder denken, boah, langweilig, was kann ich damit anfangen? Ja, ich habe es kapiert, weiter. Aber auch hier drin steckt ein Hammer, finde ich, oder mindestens etwas, was mich inspiriert. Also, Namen geben, was ist denn das überhaupt? Da sieht man einen Menschen und da sind diese Geschöpfe, die betrachtet er sehr genau, außer bei der Ziege, da ist er schneller. Ja, und dann benennt er sie. Was passiert da? Benennen heißt etwas kennen. Ich kann ihm jetzt einen Namen geben. Ich kenne das jetzt. Der Mensch erforscht, er kategorisiert, er systematisiert die Tiere. Und, das finde ich jetzt den Hammer, er tut es ganz allein. Gott hält sich da raus. Also, wie du das Ding nennst, so soll es heißen. So. Wie du die Welt siehst, wie du sie beschreibst, so soll sie sein. Gott steht daneben und, wenn er überhaupt daneben steht, und der Mensch macht vielleicht irgendwie Vorschläge, ja, wie können wir, ist das eine Affe oder eine Giraffe oder Zebraschaf? Und dann sagt der Mensch, sagt Gott nicht, das ist eine Ziege. Sondern, Gott, ist das eine Ziege? Nenn es, wie du willst. Ja? Das ist die Situation oder diese Szene. Okay, dann nenne ich es Ziege. Und jetzt bitte nächste Tier. Das sagt viel über den Menschen und es sagt viel über Gott. Es sagt über den Menschen, er kann das. Und es sagt über Gott, Gott will, dass er das tut. Er soll das also auch. Der Mensch ist also, und das ist jetzt ein bisschen ein Wort, naja, ich habe gedacht, doch, ich nenne es so. Auch wenn das missverständlich ist. Er ist ein autonom Lernender. Der Mensch ist in dieser Szene mindestens ein autonom Lernender. Schau dir das an und benenne es. Verstehe es und benenne es. Also auf die Sache von vorhin bezogen, diese Frage, ne, wie werden wir das lösen in der Menschheit und dem Bedarf an Fleisch und Tieren und der Haltung von Tieren, wie werden wir das lösen? Da könnte man sagen, dieser Text ein bisschen legt er nahe, ja Leute, das kriegt ihr doch hin. Ihr seid doch nicht doof. So. Du bist in der Lage, Mensch, deine Mitgeschöpfe zu verstehen und du wirst einen Weg finden, angemessen damit umzugehen. So ähnlich vielleicht wie bei dem Auftragen, da kann man jetzt ja nicht sehen, bebauen und bewahren. Gott traut dem Mensch das zu. Mach das. Leicht ist das nicht, aber mach das. So viel liegt in dieser kleinen Szene. Autonomes Lernen, also das Zutrauen. Unglaubliches Vertrauen Gottes in den Menschen. So, an dem Punkt ist jetzt vielleicht der Verstand so ein bisschen drin, ne? Den man ja dazu braucht. Diese Szene oder die ganze Geschichte sagt schon, der Verstand des Menschen ist begrenzt. Ja? Gerade letzte Woche ging es noch um Grenzen. Aber diese Grenzen sind längst nicht so eng, wie manche Christen sie machen. Wo der menschliche Verstand eigentlich schon per se eher was ist, dem man misstrauen sollte. Also hier steht erstmal, forsche, benenne, verstehe, entscheide, wie du das nennst, autonom. Ich halte mich daraus. Bis zu einer gewissen Grenze kannst du das. Also die Freiheit wird hier beschrieben. Also eine Sache, die ihr heute lernt, gehe nicht davon aus, dass ihr nichts von dem, was ich hier sage, nicht schon wusstet, ne? Aber eine Sache ist, der Mensch ist ein Lernender. Du bist ein Lernender. Und gerade als ich gestern über diese Sache nachdachte, ja, ist das jetzt für mich irgendwie bedeutsam, dass ich ein Lernender bin, bin ich rübergegangen, Kaffee holen, komme ich am Küchentisch vorbei und am Küchentisch sitzen meine beiden Töchter und lernen gerade, Hausaufgabe. Ne? Und ich sage, ja, macht Spaß, das Lernen. Die Antwort war, dürfen wir wie spielen? Also irgendwie, wenn der Mensch ein Lernender ist und wenn das zu seinem Grundwesen gehört, irgendwie ist das Leuchten aus den Kinderaugen verschwunden, wenn sie das Wort Lernen hören, meistens. Dabei ist der Mensch eigentlich von Grund auf so. Kinder sind eigentlich, Julian hat vorhin von ihrer Tochter gesprochen, ne, die mit ihren Warum-Fragen. Kinder sind eigentlich von Grund auf neugierig. Neugierde ist ein Motor, den Gott in uns reingelegt hat. Und es ist eigentlich nicht so leicht, die Neugierde aus Kindern irgendwie, die da drin irgendwie abzutöten, ja, die Neugierde auszutreiben. Aber irgendwie schaffen wir Erwachsenen das nicht selten dann doch. Der Pädagoge Gott, ja, der Pädagoge Gott, der hier mit Adam einen Lernprozess durchläuft, ja, der weiß um die Neugier, die im Menschen steckt. Und er glaubt an die gesunde Kraft der Neugier, die ihn zu einem autonomen Lernen macht. Wie du die Dinge nennst, so heißen sie. Ein guter Lehrer, ein wirklich guter Lehrer, der bringt dir nicht einfach Stoff bei, so und so ist das, glaubt das jetzt mal, merkt ihr das? Ein wirklich guter Lehrer tut das schon auch, ja. Er halte nicht so viel von Lehrern, die eigentlich immer nur sagen, pff, hier ist die Welt, lerne selbst. So, also ein guter Lehrer bringt schon Stoff rüber, aber da ist doch mehr. Er lässt dich die Dinge, wenn es irgend geht, selbst entdecken. Er führt dich in Herausforderungen, wo du lernen musst, quasi. Er provoziert dich vielleicht hier und da. Er kitzelt was aus dir raus, das, was in dir steckt. Er sucht, wenn er denn die Zeit dafür hat, er sucht in dir nach deinen verborgenen Talenten, weil er daran glaubt, dass du welche hast. Ein guter Lehrer ist einer, bei dem du auch Fehler machen darfst und den Tieren mal falsche Namen gibst und ist nicht so schlimm. Wenn Fehler das Schlimmste sind, was wir machen können bei Lehrern, dann werden wir wohl selten irgendwie was Originelles entwickeln. Also Gott ist so ein Lehrer, der an den Spaß am Lernen bei Menschen glaubt. Und der erklärt Adam nicht die ganze Welt, sondern er traut ihm autonomes Lernen zu. Und er schafft eher eine Situation, in der Adam jetzt lernen wird. So, das ist ein großartiges Gottesbild, empfinde ich. Und ich finde auch irgendwie ein großartiges Menschenbild. So, diese ganze Story, natürlich lehrt sie etwas über die Gefahr der Selbstüberschätzung des Menschen. Vor allen Dingen letzte Woche. Die Gefahr der Selbstüberschätzung. Aber sie lehrt auch etwas über die Gefahr der Selbstunterschätzung. Gott zeigt dem Menschen seine Grenzen, aber eben auch seine Freiheit. Okay, und jetzt vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du das Gefühl hast, eigentlich habe ich wackelige Knie, wenn ich so auf mein Leben gucke oder auf das, was gerade ansteht oder was ich gerade leisten soll. Ich habe wackelige Knie, die Dinge könnten schieflaufen, ich habe Fragen und keine Antworten, ich habe Sorgen, ich habe vielleicht auch Dinge, die ich echt nicht verstehe und es quält mich, dass ich sie nicht verstehe. Oder so, du bist in irgendeiner Situation und du empfindest, Gott ich würde mich nach einem Gott sehen, der mir jetzt das erklärt, der mich jetzt da führt, so, der für mich die Mathearbeit schreibt oder was, so, der mich jedenfalls dadurch manövriert. Ich sehne mich nach diesem Gott. Und vielleicht, ist ein bisschen spekulativ, vielleicht empfindest du gerade aber diesen Gott, ich sehe ihn gerade nicht. Ich fühle mich allein in dieser Situation. Irgendwie lässt er mich mit den wilden Tieren, mit den Ziegen im Streichelzoo. Wie komme ich jetzt hier klar? Und vielleicht, ich sage bewusst vielleicht, aber vielleicht erlebst du gerade die Pädagogik Gottes, der ab und zu schon mal, und ich würde sogar sagen eher öfter als seltener, sagt, lerne, lerne. Der Situation bist du gewachsen. Du bist ja noch nicht gewachsen, aber du wirst mit ihr wachsen. Du wirst mehr verstehen. Benenne und so wie es heißt, soll es heißen. So wie du es nennst, soll es heißen. Ich glaube fest daran, dass Gott dich darin nicht hängen lassen wird. So ist er nicht. Er ist immer wieder auch der Retter. Ne? Manchmal direkt, manchmal indirekt. Aber öfter als wir meinen, will er, dass wir mit den Aufgaben wachsen. Und wenn er es uns abnehmen würde, würden wir es nicht tun. Dass wir die Aufgaben sozusagen selber lösen, dass wir die Antworten selber finden, dass wir Probleme alleine lösen, Entscheidungen allein verantworten. Und dass Fehler, die wir da machen, nicht dramatisch sind. So, und das passiert nicht, wenn er dir die Arbeit abnimmt. So eine Art Lehrer kenne ich jedenfalls, wenn ich an Gott denke. Also nicht immer, aber relativ oft empfinde ich das so. Es gibt echt Dinge, die sind sein Part. Es gibt Dinge, die sollten wir auf keinen Fall an uns reißen. Und sagen, das machen wir, das kriegen wir besser hin. Aber es gibt Dinge, die sind unser Part. Und er wird sie uns nicht abnehmen, weil wir darin lernen können. Und ich schätze, wir müssen Gott überlassen zu entscheiden, welche Art Dinge ist das gerade. Und wenn er es dir über den Weg laufen lässt vielleicht, vielleicht ist das dann ein Ding, wo er dir zutraut, damit kommst du klar. Okay, so, zum Schluss, jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Denn der letzte Satz, der ist eigentlich nur noch ein bisschen traurig abschließend. Ja, der steckt nicht mehr so viel Neues drin. Aber für den Menschen fand er, und jetzt nicht Gott, sondern Adam, ja, findet keine Hilfe als sein Gegenüber. Er findet da keine Hilfe. Interessant ist ja hier, dass er plötzlich noch das Vieh da auch noch, ne? Das ist ihm eigentlich gar nicht über den Weg gelaufen oben. Aber hier ist es plötzlich da. Könnte man jetzt auch noch, lass ich jetzt weg. Also vorhin habe ich betont, dass Mensch und Tier verwandt sind, ne? Beides lebendige Wesen. Jetzt hier muss man betonen, okay, Mensch und Tier sind aber nicht gleichwertig. Sie sind sich nicht ein Gegenüber. Und deswegen endet dieser Abschnitt so ein bisschen traurig. Ja? Der Mensch ist am Schluss halt immer noch allein, immer noch nicht gerettet aus seiner Einsamkeit. Zwischen Mensch und Tier gibt es also auch einen bedeutenden Graben. Jetzt könnte man sagen, da ist sie jetzt, die Vernunft, ne? Die trennt uns vom Tier. Könnte auch sagen, die Sprache. Das wäre ja völlig anders gekommen, wenn Adam zum Einhorn gesagt hätte, ich nenne dich Einhorn, und das Einhorn hätte gesagt, und ich nenne dich Horst. Die beiden wären Partner geworden wahrscheinlich, ja, aber kein Tier hat so, ja, glücklicherweise nicht. Also dieser alte Text beschreibt schon, dass der Mensch gegenüber den Tieren eine klare Sonderstellung hat. Und das soll auch so sein, denn hier ist die Welt noch in Ordnung. Nur der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Sprachfähig, vernünftig. Und nur der Mensch hat das Potenzial, menschliches Leben zu gestalten, es allerdings auch bitter zu vermasseln. Professor Dr. Zimmer, auf den wir uns ja mal ein bisschen beziehen hier, der hat es so gesagt, darum hat Gott das Bebauen und Bewahren der Erde nicht den Eichhörnchen anvertraut, sondern eben dem Menschen. So, die Verantwortung, die daraus entsteht, ist allerdings Hammer. Und im Moment, finde ich, nehmen wir sie den Tieren gegenüber nicht gut wahr. Ich fasse zusammen. Was haben wir heute gelernt? Das erste war, ein Mensch allein mit Gott ist immer noch allein. Ein Mensch allein mit Gott ist immer noch allein. Ich lasse das mal so provokant stehen. Das bedeutet, da sind Bedürfnisse, Sehnsüchte, die sind nicht einfach mit der Anwesenheit Gottes dann weg. Da gibt es immer noch Bedürfnisse, Sehnsüchte, die kann Gott nur indirekt stillen durch andere. Das zweite, oder was daraus folgt, ist, du brauchst Hilfe, sogar Rettung. Gott ist es, der sie schafft, aber eben nicht selten indirekt durch andere Menschen. Das dritte, das Tier ist deine Rettung nicht, aber es ist ein Mitgeschöpf und wir müssen unbedingt unseren Umgang mit dem Tier überdenken. Ich muss mal gerade gucken, wo ich hier überhaupt stehe. Bin ich richtig? Ja, ungefähr. Nee, ich bin schon ein zu weit. Aber das ist das Letzte. Gott glaubt an unsere Lernfähigkeit. Wir können lernen, auch in dieser Frage im Umgang mit den Tieren, aber auch wie bei so vielem anderen, weiß Gott um unser Potenzial. Es geht also in dieser Welt um mehr als darum, Gott zu kennen und von ihm die Welt erklärt zu bekommen. Es geht auch darum, die Räume zu nutzen, die er uns schafft, um zu lernen. Und falls du dich fragst, wo er gerade ist, ja, vielleicht ist es einfach sein Stil der Pädagogik mit dir. Vielleicht sagt er, mach das mal selbst. Ich traue dir das zu. Du wirst daran wachsen und Fehler darfst du machen. Wie du die Sache nennst, so soll der Name dann auch sein. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.